Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute wieder die Ehre, zu predigen. Ich hasse dieses Wort. Es ist so altmodisch. Ich möchte den 1. Johannes 5, das ganze Kapitel, einmal lesen. Und wenn ihr Freude habt, dann lest mit. Ab Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Jesus Christus kam zu uns, er wurde getauft und hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Nicht allein das Wasser seiner Taufe, sondern auch sein Blut bestätigt ihn als Sohn Gottes. Das bezeugt auch Gottes Geist, und Gottes Geist ist Wahrheit. Für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen also drei Zeugen. Gottes Geist, das Wasser der Taufe und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Alle drei Zeugen stimmen in ihrer Aussage völlig überein. Wenn wir schon den Zeugenaussagen von Menschen Glauben schenken, wie viel mehr müssen wir dann dem vertrauen, was Gott selbst bezeugt? Und Gott hat bezeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist in seinem Innersten von der Wahrheit dieser Aussage überzeugt. Wer Gott nicht glaubt, stellt ihn als Lügner hin. Denn er behauptet ja, Gottes Aussage über Jesus Christus sei falsch. Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar durch seinen Sohn. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete erhört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir schon erhalten. Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn beten. Dann wird Gott diesem Menschen das Leben schenken. Das gilt aber nicht für die Sünden, die den Tod zur Folge hat. Wenn jemand diese Schuld auf sich lädt, sollt ihr nicht für ihn beten. Natürlich ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt in den Tod. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Darum kann der Teufel ihm nichts anhaben. Wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Amen. 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 Wir sind im letzten Teil der Bibelserie oder der Predigtserie und auch im letzten Teil des 1. Johannesbriefes. Und es ist so der Abschluss. Eine Zusammenfassung, ein Rückblick auf vier Kapitel, die wir jetzt durchgegangen sind. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ist es wirklich jetzt das Ende? Weil in diesem Kapitel steckt so viel drin. Oder ist es eher so eine Einleitung, ein Start? Der Anfang in einen praktischen Start in den Alltag von dem, was wir im Johannesbrief gelernt haben, im 1. Johannesbrief. Will uns dieses fünfte Kapitel abholen? Oder will es uns losschicken? Ich will euch ein Erlebnis erzählen, ein persönliches Erlebnis, was mit diesem Kapitel zu tun hat und was ich nicht vergessen habe über all die Zeit. Vor einigen Jahren, das ist schon ziemlich lange her mittlerweile, da gab es in einer anderen Gemeinde hier in München, der CBG, die hatten immer, mittwochs, glaube ich, war das, hatten die Aktion in der Fußgängerzone und haben dort Flyer verteilt und Einladungen. Und da habe ich mitgemacht und wir haben an die Menschen dort Einladungen verteilt. Und dann kam ich mit einem Mann, ich glaube, der war mit seinen Kindern, kam ich ins Gespräch. Und er sagte so, ja, ich weiß nicht, ob ich das so recht glauben kann, so mit Gott und so weiter. Weil eigentlich ja in der Bibel, da steht ja auch nirgends, dass Jesus Gott ist und so weiter. Da ich sage, na, ich habe da was für dich. Ich habe nämlich den Vers 20 und da steht da, ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Da konnte ich da richtig glänzen und konnte ihm richtig diesen Vers so vorlesen. Und dann, wow, habe ich ja noch nie gehört, diesen Vers. Das ist ja interessant. Und dann kam der so ein bisschen ins Grübeln. Und dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Auf jeden Fall haben wir uns dann getrennt und er ist dann mit seinen Kindern weitergegangen. Aber dieses kleine Erlebnis werde ich irgendwie nie vergessen. Dieses Kapitel ist so ein evangelistischer Inhalt von allem, was wir eigentlich als Christ oder als, wenn man ein neuer Christ ist oder sich mal erinnern will an die Grundlagen, steckt da so viel drin. Und es ist manchmal so faszinierend, wie man die Bibel für sich selber liest, finde ich. Dieses Johannes-Evangelium an sich, das ist ja am Anfang auch schon so ganz schön, ich sag mal, unterscheidet sich schon von den anderen Evangelien. Und man liest es nicht so ganz einfach. Am Anfang war das Wort war bei Gott und alles wurde durch das Wort und so weiter, ne? Und auch jetzt in der Predigtvorbereitung war das nicht ganz einfach und ich habe mich hingesetzt und dachte mir, jetzt haben mein Vorgänger, vor allem halt Oliver, natürlich den ersten Johannesbrief durchgepredigt und ich bleibe jetzt am Kapitel 5 noch übrig und soll jetzt noch was über die Zusammenfassung von dem ganzen Brief irgendwie rauspredigen, ne? Aber ich glaube, es steckt nochmal was drin. Ich spüre, glaube ich, Johannes Herz in diesem Brief oder in diesem Kapitel, weil es einfach doch irgendwo ganz simpel geschrieben ist, ganz einfach formuliert und nicht so ganz tief theologisch, nicht so verzweigt und verwurschtelt und Referenz da und nochmal eine Verzweigung hier. Aber trotzdem haben wir eine ganz, ganz sensible Wortwahl, die eine geistliche Wahrheit vom Christsein offenbart. Der Sieg des Glaubens ist so der erste Teil, wo der Johannes nochmal zusammenfasst. Der Glaube ist für mich ein totales Vertrauen und die absolute Zuversicht in Gott und seine Zusagen. Das ist für mich Glauben. Totales Vertrauen und absolute Zuversicht. Muss ich das hinterfragen als Christ? Muss ich Glauben hinterfragen? Muss ich Gott hinterfragen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Es macht keinen Sinn, Gott zu hinterfragen. Das gebe ich gleich zu. Aber es ist zu hinterfragen, an was wir glauben und wo wir gerade stehen in unserem Glaubensleben, um das lebendig zu halten. Wie mache ich das? Am besten durch eine Selbstreflexion. Wo stehe ich gerade? Was glaube ich eigentlich? Was erschüttert mich? Was bringt mich zum Zweifeln? Was stärkt mich auf der anderen Seite? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen? Was bringt mich aus der Ruhe? Was triggert mich richtig? Wo werde ich richtig sauer? Wo werde ich richtig ärgerlich? Wo werde ich richtig traurig? Und das muss ich reflektieren durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt vom Wort. Und dann muss ich es vor Gott bringen. Und das ist das Gebet. Und das alles steckt in diesem einen Kapitel. Wir müssen jeden Tag eine lebendige Beziehung mit Gott führen. Und das ist so wichtig. Weil sonst fallen wir irgendwie so in tote religiöse Traditionen. Und davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst, dass wir lauwarm werden. Denn das ist der geistliche Selbstmord in unserem Leben. Wenn wir einfach nur noch irgendwelche, Rituale runterspielen, wenn wir es zur Gewohnheit machen, in Gottesdienst zu gehen am Sonntag, aber das ist halt einfach so, ne? Es ist nicht einfach so. In den Gottesdienst zu gehen am Sonntag ist ein wunderbares Privileg, das nicht alle Menschen haben und vor allem nicht alle Christen. Es ist etwas, was uns geschenkt ist. Und wenn wir diese innere geistliche Entscheidung folgen, dann wird der Glaube uns vollkommen verändern. Wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, ist ein Kind Gottes. Das ist keine literarische Zustimmung oder eine intellektuelle Zustimmung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist eine tiefe, persönliche Beziehung zu Gott, die uns zu dieser Aussage bringt. Und nichts anderes. Wir können keine gläubigen Menschen sein, weil wir seit Kind auf hier in die FCG kommen, in die Pfingstgemeinde gehen, in irgendeine andere Kirche gehen. Das bringt uns nirgends hin. Es ist eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott, die unser Leben vollkommen umgestaltet. Amen. Und das erinnert mich an Markus 5, Vers 25 bis 34. Ich will das nicht vorlesen, ich will es nur kurz erzählen. Es gibt eine Frau, die ist unrein. Schon seit 12 Jahren ist sie unrein. Hat alles versucht, hat ihr ganzes Geld ausgegeben für Ärzte und wurde letztendlich durch ihre Unreinheit aus der Stadt verbannt. Lebt außerhalb. Und jetzt ist Jesus in der Stadt und die Menschen, die kommen alle zusammen. Die kommen zusammen und wollen eben diesen Jesus erleben. Und diese Frau sagt, okay, ich mache das auch. Ich glaube, dass Jesus mich retten kann, mich heilen kann. Und als unreine Frau in dieser Zeit in diese Menschenmenge zu gehen, ist ein großes Risiko. Das darf sie nicht. Sie manövriert sich irgendwie durch diese Menschenmenge durch und berührt Jesus am Saum seines Gewandes. Und Jesus merkt es sofort. Jesus weiß, es ist gerade etwas passiert. Und er sagt zu seinen Jüngern, hey, wartet mal, irgendwer hat mich berührt, irgendwas stimmt hier nicht. Die Jünger, die reagieren ein bisschen komisch, die meinen, ja, hier sind auch wie viele Menschen. Und du meinst, jemand hat dich berührt. Komischer Kommentar von dir, Jesus. Aber Jesus weiß ganz genau, was passiert ist. Er findet diese Frau, identifiziert sie und spricht ihr zu, dass ihr Glaube sie geheilt hat. Und er nennt sie Tochter. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Durch ihren Glauben, den sie bewiesen hat, ich mache mich auf diesen Weg, diesen Jesus kennenzulernen und ich wage mich daran, ihn zu berühren, wird sie geheilt und sie wird ein Kind Gottes. Amen. Das ist so eine wunderbare Zusage, die wir haben. Und dieser Glaube macht uns nicht nur zu Kindern, er macht uns zu Siegern. Halleluja. Siegertypen in der geistlichen Welt. Und so will ich uns zusagen, dass wir uns auch verhalten und diese Identität annehmen. Kinder Gottes sind Sieger. Amen. 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 Kinder Gottes sind Siegertypen. Amen. Amen. Alle, die wir hier sitzen, alle, die wir hier sind, wenn wir an Jesus Christus, unseren Herrn, glauben, dann sind wir Kinder Gottes und wir sind Sieger. Sieger über das, was in dieser Welt hier vorgeht. Was ist diese Welt? Wie können wir das definieren? Als allererstes denke ich an, man sagt so schön in christlichen Kreisen, das Fleisch. Oder diese fleischlichen Reaktionen in dieser Welt. Und da führt uns Galater 5, 19 bis 21 ganz gut hin. Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das ist das, wovon die Welt bestimmt wird. Und das ist, was ich vorher gesagt habe, die Selbstreflexion in meinem Glaubensleben. Was macht mich wütend? Was macht mich neidisch? Was macht mich eifersüchtig? Wo habe ich hässliche Auseinandersetzungen? Vor allem vielleicht auch sogar in der Gemeinde. Mit deinen Geschwistern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit den Menschen an Schule, Uni. Uneinigkeit und Spaltung. Wo finden wir uns wieder? Diese Selbstreflexion ist so wichtig. Und wie reagieren wir darauf? Das ist die Welt. Und durch die Identität als Kind Gottes haben wir Sieg darüber. Es gibt keinen Grund für uns, neidisch zu sein. Es gibt keinen Grund für uns, dass wir uns hingeben in diese hässlichen Auseinandersetzungen. Es ist so unnötig. Was macht uns wütend und ist es nötig, wütend zu sein? Die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Die Liebe zu Gott ist das Befolgen seiner Gebote. Das ist eine sichtbare Liebe zu Gott. Und da habe ich einfach die 10 Gebote hergenommen. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst den Namen Gottes nicht entehren, du sollst den Tag des Herrn heiligen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren und du sollst nicht das Gut deines Nächsten begehren, also das, was er hat. Das sind 3 Gebote, die sich auf das Zusammenleben mit Gott beziehen, und es sind 7 Gebote, die sich auf das Leben untereinander beziehen, also Mitmenschen. Das müssen wir, glaube ich, noch durch die Bergpredigt ergänzen. Das ist ganz wichtig und auch sehr gut. Und wir sehen, dass die Liebe zu Gott unzertrennlich verbunden ist mit der Liebe zu unseren Mitmenschen. Wenn du jetzt sagst, ich liebe Gott, wunderbar am Sonntag, dieser Lobpreis. Und nach dem Gottesdienst streitest du dich wieder mit deinen Geschwistern, weil du nicht nachgeben kannst, weil du nicht abgeben willst, weil du nicht nachlassen willst, dann stimmt etwas nicht. Das ist die Liebe untereinander. Liebe zu deinen Geschwistern, Liebe zu den Mitmenschen, und im absoluten Maximum sogar noch Liebe zu deinen Feinden. Und das ist das Geheimnis von Heiligsein. Anders sein wie diese Welt. Diese Welt hat Lust drauf, sich gegenseitig zu bekämpfen. Diese Welt hat Lust drauf, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, schlecht übereinander zu reden, sich auszuspionieren, gegenseitig zu lästern, sich als negativ darzustellen. Das ist, was diese Welt regiert. Würden wir uns alle an die Gebote Gottes halten, dann ist es das Rezept für Weltfrieden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 39. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Matthäus 7, Vers 12. Versöhnt euch miteinander, bevor die Sonne untergeht. Epheser 4, Vers 26. Wenn du Streit mit jemandem hast, klär es noch am selben Tag. Das sind die Garanten für Weltfrieden, und wenn wir uns daran halten würden, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Das ist unser Glauben, das ist unser Gott, das ist sein Wille. Aber wir, beziehungsweise die Welt, erkennt es nicht. Wir müssen uns als Sieger so verhalten, dass wir Sieger sind. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen heute Morgen in diesem Kapitel 5. Es ist eine Verantwortung, es ist eine Identität, es ist eine Transformation, die wir durchmachen müssen, die wir durchmachen müssen wollen. Habe ich das richtig gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Das Gebet und die Gewissheit auf Ewigkeit. Das Gebet soll zuversichtlich sein und stets den Willen Gottes suchen. Und dann haben wir eine Zusage: Erhörung. Und das ist wunderbar. Wisst ihr, was los ist, wenn Gott unsere Gebete erhört? Dann wird uns nichts fehlen. Das Gebet ist unsere zentrale und individuelle Verbindung zu Gott, durch die wir täglich Kraft und Führung für unser Leben erhalten. Mit dieser Verbindung zu Gott müssen wir eine Gewissheit haben. Das ist die Gewissheit auf das ewige Leben. Wir können nicht durchs Leben gehen und sagen, wir sind Christ, wir glauben an Jesus. Ich weiß aber nicht, ob ich immer alles richtig mache. Ich weiß nicht, ich habe doch schon wieder gesündigt. Ich glaube, Gott erhört meine Gebete nicht. Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. So können wir nicht durchs Leben gehen, wenn wir an Jesus glauben. Wir brauchen ein Selbstvertrauen. Wir müssen die Sünde ablegen, das ist ganz klar. Aber die Sünde wird passieren. Und deswegen hat Gott ja den Weg geschaffen durch Jesus Christus, einen Weg, dass unsere Sünden vergeben werden. Wir können nicht in so einem Selbstmitleid durchs Leben gehen und immer wieder in Frage stellen, ob wir ewiges Leben bekommen oder nicht. Wir müssen eine Gewissheit im Herzen tragen. Das ist eine Veränderung im Leben. Wir müssen wissen, wem wir angehören. Und darum geht es bei Christsein. Das ist das Ziel. Das ist der Sinn. Das ist der Inhalt. Ewige Gemeinschaft mit unserem Gott, die hier auf Erden beginnt. Amen. Gott und sein Wort, die müssen Einfluss auf uns haben. Wir brauchen nichts anderes. Und das ist so fantastisch. Wir brauchen hier keine Marienstatue, die uns irgendwie nochmal so eine Hilfe gibt. Wir brauchen keinen heiligen Georg, Florian, Eusebius und wie sie alle heißen. Wir brauchen nur Jesus. Amen. Wir brauchen keine Traditionen. Wir brauchen keine Gewohnheiten, wir brauchen keine Bräuche, wir brauchen keine Superprozessionen an irgendwelchen Feiertagen. Wir brauchen unser Herz, in das wir Jesus Christus reinlassen und eine innere Entscheidung, an ihn zu glauben und ihm zu folgen. Gott zu lieben, seine Gebote zu erfüllen und unsere Mitmenschen zu lieben. Was erwartet die Liebe jetzt von uns? In diesem letzten Kapitel lese ich raus, einen inneren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. 1. Was erwartet die Liebe von uns? Die Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen durch die Einhaltung der Gebote. Was erwartet die Liebe von uns? Ein zuversichtliches Gebet, das den Willen Gottes sucht. Und was erwartet die Liebe noch? Eine Gewissheit auf die Ewigkeit. Sind das alles schlechte, negative Dinge, die uns eine Last aufbürden? Das sind freimachende Punkte, freimachende Erwartungen. Und das ist so wunderbar. Aber ich will noch eins hinterher schieben. Was verlangt die Liebe von uns? Die Liebe verlangt alles. Alles. Und durch Jesus Christus hat Gott alles für uns gegeben. Gott hat seinen Teil erfüllt für dieses Leben. Und ich will uns ganz, ganz, ganz stark ermutigen, dass wir uns aufmachen, diese Liebe zurückzugeben. Und das ist nichts Geringeres als alles zurückgeben. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Ich will, dass wir uns Gedanken darüber machen, was in unserem Leben noch fehlt, was wir Gott noch abgeben müssen. Wo lassen wir ihn noch nicht rein? Was haben wir noch nicht abgegeben? Der erste Johannesbrief, der ist beendet und Kapitel 5 rundet ab, fasst zusammen. Aber es ist auch ein Anfang für ein Leben in Fülle, vor Gott und mit Gott. Und ich glaube, da wartet eine ganze Menge auf uns. Amen. Lasst uns aufstehen und beten dafür. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen und du ein lebendiger Gott bist, der uns bis in die Seele schaut, bis ins tiefste Herz. Vater, hilf uns und offenbare dich uns, damit wir sehen, wer du bist, damit wir wissen, wer unser Vater ist, damit wir wissen, wer unser König ist, damit wir uns beugen vor dir, damit wir uns dir öffnen, Vater. Du hast alles gegeben aus deiner Liebe zu uns. Ich will, dass wir ermutigt werden, Vater, dir alles zurückzugeben. Sieh in unser Herz, Vater, und berühre uns heute. In Jesu Namen. Amen.